Ich habe noch einen, bevor wir unseren Blick in einzelne Länder richten werden und dann auch verbeten werden, habe ich noch einen Text aus der Apostelgeschichte und ein paar einfache Prinzipien, die wir nachher mit ins Gebet nehmen können, um vielleicht Christenverfolgung ein bisschen besser zu verstehen. Ja, Jesus hat es schon erlebt, Paulus hat es auch erlebt. Das ist in Apostelgeschichte 19.
Lese ich Vers 23 bis 40, aber zwischendrin kommentiere ich das immer ein bisschen. Paulus ist in Ephesus, ab Vers 23. In der Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Weges zu schweren Unruhen. Dort gab es einen Silberschmied namens Demetrius. Er stellte silberne Nachbildungen vom Tempel der Artemis her. Damit verschaffte er auch den anderen Kunsthandwerkern vor Ort ein gutes Einkommen. Sie und die Arbeiter, für die sie tätig waren, rief Demetrius einmal zusammen und sagte: Männer, ihr seht, unser ganzer Wohlstand hängt an diesem Geschäft. Wie ihr seht und hört, hat dieser Paulus viele Leute überredet und verführt. Nicht nur hier in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Er redet ihnen ein, dass es keine Götter gibt, die von Menschenhand gemacht sind. Damit ist aber nicht nur die Gefahr verbunden, dass unser ganzes Gewerbe in Verruf kommt, vielmehr droht dadurch die Bedeutung des Tempels der großen Göttin Artemis zu schwinden. Ja, es wird noch so weit kommen, dass die Göttin selbst nicht mehr geachtet wird, sie, die man in der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt verehrt. Als die Männer das hörten, packte sie die Wut und sie schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus! Groß ist die Artemis von Ephesus! Kurzer Einschub, okay. Was war da los? Also dieser Text, ich finde ihn sehr aufschlussreich, was los war in der ersten Gemeinde Jesu. Ja, Paulus geht in eine Stadt, gründet Gemeinde und anscheinend kommen so viele Menschen zum Glauben, dass das Geschäft der Silberschmiede darunter leidet. Ich habe mal so ein Bild hier, zeige ich euch. Also das ist so eine Münze, die man gefunden hat. Und sowas könnten diese Schmiede halt herstellen, so für den Touri-Shop, ne, oder für den Tempel so zum Mitnehmen. Ne. Da drin ist die Artemis, das ist auch die Diana, die römische Göttin ist dasselbe. Das war ihr Business. Und dieser Demetrius regt sich jetzt tierisch darüber auf, oder er sieht sein Geschäft bedroht, weil die Leute weniger von diesen Medaillen oder Tempelfigürchen kaufen und er macht einen Riesenwind darum. Man sieht, dass hier das Christentum anscheinend so dynamisch ist, dass es sogar die Einnahmequellen und auch die alten Identitäten dieser Stadt bedroht. Ganz am Anfang heißt es, es kam in Ephesus wegen des neuen Weges zu schweren Unruhen. Der neue Weg. Das ist eine ganz interessante Bezeichnung, wie die Christen sich damals selbst genannt haben. Es gibt einen alten Weg und es gibt einen neuen Weg. Es gibt den neuen Jesusweg. Ja, Jesus sagt, komm, folge mir nach. Wir begeben uns auf einen Weg. Neues Leben, ein neuer Weg. Und zwar ein Weg, in dem man die alten Götter und Götzen nicht mehr braucht, nicht mehr käuft. Ja. Anscheinend war es auch so, dass die ganzen Touris dann vielleicht eher mal zu Paulus gegangen sind, als in den Tempel da, der übrigens ziemlich groß war und natürlich sowas wie das Wahrzeichen der Stadt. Das Komische daran ist, und das ist auch so ein bisschen mein Punkt, also sehen, dass Christenverfolgung teilweise total unlogisch ist. Eigentlich, ich meine, das konnte man damals noch nicht so wissen, aber eigentlich ist es so, dass wenn Menschen Jesus annehmen als Herrn, dass sie dann auch ein Segen sind für ihre Umwelt und auch ihre Stadt. Ja? Also da könnte ich jetzt 1000 Beispiele bringen, aber das wird natürlich von diesen Leuten nicht gesehen. Ja? Sie könnten ja auch sagen, okay, wir schwenken um, wir machen kleine Kreuze oder wir schreiben Bibeltexte ab oder irgend sowas, könnten sie auch ein Business mitmachen. Aber nein, es geht noch um mehr. Es geht auch um eine geistliche Macht in dieser Stadt. Normalerweise, immer wenn Christen irgendwo sich ausbreiten, entsteht mehr Bildung, entsteht mehr Wohlstand, weil solche Werte wie Fleiß und Ehrlichkeit setzen sich dann nach und nach durch. Manche Herrscher haben das erkannt, wie zum Beispiel Kaiserin Katharina die Große, vielleicht schon mal gehört. Die hatte da in Russland so eine riesen öde Gegend, ja, wusste nichts mehr mit anzufangen, da war nichts los. Dann hat sie gesagt, ach komm, es werden gerade die Christen in Zentraleuropa verfolgt, ja, so diese Leute, die keine Babys getauft haben, sondern eben Erwachsene, das war damals noch neu, die wurden durch die großen Kirchen verfolgt. Hat die gesagt, ach, diese Leute lasse ich alle in unser Land, die kriegen diese öde Gegend, mal gucken, ob die was draus machen. Und tatsächlich wurden das richtig blühende Landschaften, weil sehr hochmotivierte und fleißige Leute da mit Jesus angepackt haben. Ja. Aber wir sehen, es geht um mehr, es geht um die geistliche Identität der Stadt mit dieser Artemis, mit dieser Göttin. Wir dürfen uns heute auch fragen, was sind es denn heute für Götzen und für Götter, die durch den neuen Weg in Frage gestellt werden? Ist es der Materialismus unserer Gesellschaft? Sind es Ideologien? Viel Christenverfolgung geschieht auch in kommunistischen Ländern, das muss man einfach mal so sehen. Sind es fanatische Religionen, wenn man hier schaut, überall da quasi, wo auch der Islam radikal wird, kommt es eigentlich zu Christenverfolgung. Ja. Sind es falsche Identitäten, die auch in unserer Kultur um sich greifen? Der neue Weg stellt auch heute wieder einiges in Frage und manch einem gefällt das nicht. Ich lese weiter ab Vers 29. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, und die Leute stürmten ins Theater. Dort schleppten sie auch zwei Reisegefährten des Paulus, Gaius und Aristarch aus Makedonien hin. Als Paulus selbst zur Volksversammlung gehen wollte, hielten die Jünger ihn zurück. Auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Warnung: Lass dich nicht im Theater blicken. Dort schrien alle wild durcheinander, denn in der Versammlung herrschte große Verwirrung, totales Chaos. Die meisten wussten nicht einmal, warum man überhaupt zusammengekommen war. Die Juden schickten Alexander nach vorn, ne, den Schmied. Einige aus der Menge erklärten ihm noch, was er sagen sollte. Alexander bat mit einer Handbewegung um Ruhe und wollte vor der Volksversammlung mit einer Verteidigungsrede beginnen. Aber als die Leute merkten, dass er Jude war, schrien sie alle wie aus einem Mund: Groß ist die Artemis von Ephesus. Das ging ungefähr 2 Stunden lang. Das muss man sich mal vorstellen. Groß ist die Artemis. Was uns hier begegnet, das spielt bei Christenverfolgung auch oft eine Rolle, ist so ein völlig irrationaler, wahnsinniger Faktor. Ja, Leute. Ein Mob schreit sich in Rage 2 Stunden lang. Keiner weiß eigentlich, worum es geht. Sie haben irgendwas gehört, ja. Und so tatsächlich kann Christenverfolgung entstehen. Irgendwelche Mobs machen sich auf den Weg, um irgendwelche Kirchen zu beschädigen, irgendwelche Christen zu verprügeln. Oft völlig irrational und von diesem Hass, diesem unerklärbaren Hass erfüllt, ja. Sowas passiert zum Beispiel in Indien. Wir werden nachher auch für Indien beten, weil dort auch, ja, muss man sagen, von der Regierung ein christenunfreundlicher Spirit kommt und sich öfters mal Leute zusammenrotten, obwohl es eigentlich Religionsfreiheit gibt, ja, so wie bei uns. Aber es gibt diese lokalen Verfolgungen, das ist hier auch sowas. Jesus hat gesagt in Johannes 15, wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja. Wir müssen tatsächlich immer damit rechnen, dass es einen irrationalen, unverständlichen Hass uns gegenüber gibt. Ja. Und es liegt natürlich daran, dass Menschen ungerne in ihrer Identität in Frage gestellt werden. Und das ist ja das, was Paulus auch gemacht hat. Vor allem, als er sagte, das wird ja dann von dem Demetrius zitiert, er sagt, dass es keine menschengemachten Götter gäbe. Ja, damit hat Paulus die Wahrheit gesagt. Übrigens auch in Tradition des Alten Testamentes, wo auch schon immer diese Götzen durch die Propheten kritisiert wurden. Und ja, das kann sich auch jeder denken, dass es keinen Sinn macht, zum Stück Holz oder zu einer Silbermünze oder zu irgendeiner Statue zu beten, dass das alles natürlich von Menschen gemacht wurde, aus bestimmten Gründen. Aber egal, ja, wenn das zur Identität geworden ist, dann wird geschrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Man merkt hier den geistlichen Kampf hinter der ganzen Sache. Ab Vers 35. Schließlich gelang es dem Stadtschreiber, die Menge zu beruhigen. Er rief, ihr Leute von Ephesus, alle Welt weiß doch, dass die Stadt Ephesus über den Tempel der großen Artemis wacht. Auch ist bekannt, dass wir hier ihr Standbild aufbewahren, das vom Himmel gefallen ist. Das kann keiner bestreiten. Beruhigt euch doch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt. Sie haben weder unseren Tempel bestohlen, noch unsere Göttin gelästert. Wenn Demetrius und seine Handwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, dann sollen sie vor Gericht gehen. Dafür sind die Statthalter zuständig. Vor ihnen können die Gegner ihren Streit austragen. Wenn ihr aber noch andere Anliegen habt, muss das auf einer ordnungsgemäßen Versammlung geklärt werden. Sonst sind wir nach dem heutigen Vorfall in Gefahr, dass man uns wegen Aufruhrs verklagt. Es gibt ja nicht mal eine Begründung für diesen Volksauflauf hier. Mit diesen Worten löste er die Versammlung auf. Das ist jetzt insofern interessant, ja, dass obwohl dieser Statthalter natürlich auch seine Identität in der Artemis hat, ne, und auch glaubt, die sei da irgendwie vom Himmel, also das Standbild sei vom Himmel gefallen, ja, und wenn man so denkt, okay, ja, kann man glauben oder nicht, ne, aber für ihn ist es selbstverständlich, es weiß auch alle Welt, ja. Trotzdem hat dieser Mann offensichtlich die Autorität, das Ganze wieder zu beruhigen, ja. Und sagen, also wenn ihr irgendwelche privatrechtlichen Klagen habt, dass jemand hier geschäftsschädigend tätig ist oder so, dann könnt ihr euch ja vor Gericht verklagen. Dazu haben wir die Behörden. Das ist ein wichtiger Punkt auch für uns und das Gebet. Der Staat und die Behörden haben die Aufgabe, für Ruhe und Ordnung und Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist weltweit so. Das soll so sein. Ja. Hier stand im Hintergrund auch natürlich die römische Macht, ja, der wollte natürlich nicht, dass Ephesus jetzt für einen Aufruhr bekannt wird, weil als nächstes wäre dann die römische Armee oder irgendwer eingerückt und hätte dann brutalst für Ordnung gesorgt. Das wollte er natürlich verhindern. Da sagt er ja auch, wir dürfen hier, das ist peinlich, was wir hier machen. Ja, wir dürfen das darf sich nicht rumsprechen. Beruhigt euch bitte, das ist gefährlich. So, in Römer 13 heißt es, wer Gutes tut, hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat nur, wer Böses tut. Wenn du die Staatsgewalt nicht fürchten willst, musst du das Gute tun. Dann wirst du sogar Anerkennung bei ihr finden. Und in 1. Timotheus sagt Paulus, betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber, denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Das ist jetzt ganz konkret, für was wir beten können. Jede Behörde, jedes Amt, jede Stadtverwaltung, jede nationale Regierung oder Landesregierung hat die Aufgabe, Menschen zu beschützen, hat die Aufgabe, die Berufung sogar von Gott her für Ordnung zu sorgen, dass ordentliche Gerichtsverfahren abgehalten werden, dass kein Mob irgendwas kontrolliert. Ja, dass Hass unterbunden wird und tatsächlich dieser weltliche Statthalter hier, der nimmt diese Aufgabe wahr und schafft es, die Leute zu beruhigen. Wenn wir also gleich an Länder schauen, wo Christenverfolgung stattfindet, dann können wir genau dafür beten, dass der Staat und die Behörden ihrem Job nachkommen, ja, und auch die Christen beschützen. Schwierig wird's, wenn wir Länder haben, die systematisch, also wo von ganz oben eine Repression oder eine Verfolgung von Christen kommt. Ja? Wie das zum Beispiel im Iran aktuell der Fall ist. Da werden die Menschen nicht beschützt, sondern da werden Leute, die demonstrieren, erschossen. Da dürfen wir ruhig dann auch mal für eine neue Regierung beten. Ja, ist auch unsere Pflicht. Denn so eine Regierung kommt dem Auftrag Gottes nicht nach. Ja, und da dürfen wir beten, dass eine neue Regierung kommt, wie auch immer dann. Möglichst friedlich, dafür können wir auch beten. Möglichst ohne viele Menschenleben opfern zu müssen. Das haben wir in Deutschland, in Ostdeutschland auch erlebt. Eine friedliche Revolution, das ist nicht selbstverständlich, macht mich in diesen Tagen wieder dankbar. Aber dafür dürfen wir beten. Der Staat hat eine Aufgabe, seine Bürger zu beschützen. Wir beten also, dass sie das tun, oder wir beten, dass sie ersetzt werden. Genau. Okay, Amen.